Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Bei der EU-Wahl hat die neu gegründete Brexit-Partei von Nigel Farage die Volksparteien überflügelt. In Italien verdoppelte Matteo Salvini seinen Stimmanteil und in Frankreich wurde die Partei Rassemblement National von Marine Le Pen Nummer 1. Rechte und nationalistische Parteien fahren europaweit Erfolge ein. In Ostdeutschland ist die AfD auf dem Weg zur Volkspartei und eilt von einem Sieg zum anderen. Mit Hang zum Autoritarismus allein ist das nicht zu erklären. Damit einher geht die Erfahrung, dass der herkömmliche Begriff von Staat und Gesellschaft nicht mehr zu greifen scheint. Kulturell sind längst Begriffe wie Weltgesellschaft oder Weltökonomie ausschlaggebend. Das überfordert viele Bürger, führt zu Unruhen und steigert das Ressentiment. Die Darmstädter Soziologin Cornelia Koppitsch hat dazu gerade ein neues Buch vorgelegt. Es heißt Gesellschaft des Zorns – Rechtspopulismus im Zeitalter der Globalisierung. Michael Köhler hat mit Cornelia Koppitsch über das Ende der klassischen Industriemoderne und deren kulturellen Folgen gesprochen.
Wenn ich mir so die Zeitungen angucke nach der Wahl, da findet man so Schlagzeilen wie große Verluste für Union und SPD. Dann sieht man aber auch Schlagzeilen wie Grüne überholen SPD, Union im Tief. Und so ganz versteckt in Kommentaren bei der Nachwahlbetrachtung findet man dann auch mal so Titel wie gespaltene Nation. Ich finde, das trifft die Sache schon besser, wenn darüber nachgedacht wird, was diese EU-Wahl eigentlich auch an den Tag legt, nämlich so Befindlichkeiten auch in der Bundesrepublik. Brandenburg 19,9% AfD, Sachsen 25,3%. Die üblichen Maßnahmenbündel werden wohl nicht helfen. Vielleicht haben wir sogar eine dreifache Spaltung in Stadt und Land oder Unter- und über 60-Jährige und West und Ost. Da kommen vielleicht ganz alte Modelle wieder. Lassen Sie uns darüber sprechen, Frau Koppitsch. Sie sind Soziologin. Als solche haben wir Sie eingeladen, nicht als Politikwissenschaftlerin oder Beraterin. Lassen Sie uns gucken, was da los ist. Die Grünen im Taumel, die AfD in gewisser Hinsicht auch. Sind das ganz normale Wahlergebnisse? Das kann man so nicht sagen, ne? Oder?
Nein, ich würde sagen, das ist genau das, was ich auch in meinem neuen Buch »Die Gesellschaft des Zorns« behaupte. Wir sind mitten in einer Zeitenwende und diese Zeitenwende, die gibt es schon seit etwa 30 Jahren, also seit dem Ende der Blockparteien, dem Mauerfall, haben sich auch sämtliche Veränderungen, sämtliche Verhältnisse in allen gesellschaftlichen Ebenen verändert und jetzt ist es auch schließlich noch in der Politik angekommen. Und die Bedeutung der Volksparteien ist im Schwinden begriffen und an die Stelle der bisher eingespielten Opposition zwischen konservativen und sozialdemokratischen Parteien tritt eine völlig neue Spaltung, nämlich die Spaltung zwischen kosmopolitischen Gruppen in der Gesellschaft, wie sie beispielsweise durch die Grünen vertreten werden auf der einen Seite und den rechtspopulistischen Strömungen auf der anderen Seite. Das ist jetzt die neue Metapolarität, die die alte Polarität zwischen Sozialdemokratie und konservativen Parteien abgelöst hat.
Ja, das ist sehr interessant. Das ist einer Ihrer leitenden Gedanken, nämlich es gibt so etwas wie neue Gruppen oder Ungleichheitskonflikte in den westlichen Gesellschaften, neue Formierungen. Was macht das mit unseren Gesellschaften, wenn Begriffe wie Weltgesellschaft oder Weltökonomie plötzlich ausschlaggebend sind und eine urban gebildete Schicht, das im Munde führt, damit klarkommt, heißt das noch lange nicht, dass das für alle Bevölkerungsteile gilt. Greift das auch in altgewohnte, liebgewordene Begriffe von Souveränität, Staaten und Gesellschaften ein? Also müssen wir uns da von alten Begriffen trennen?
Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch die Paradoxie an der Sache, weil wir haben seit Jahrzehnten einen Diskurs, der die globale Öffnung propagiert. Also wirtschaftliche Beziehungen sollen über die Grenzen des Nationalstaates hinausgehen. Wir haben eine Globalisierung von sogenannten Wertschöpfungsketten. Das heißt, Unternehmen sind nicht mal unter dem Dach nur einer Volkswirtschaft angesiedelt, sondern die Produktion und die Kopfarbeit, also die Konzeption, sind voneinander getrennt und laufen durch verschiedene Länder hindurch, was aber bisher noch kaum bedacht worden ist, dass diese Veränderung, also eine globale oder eine globalisierte Gesellschaft, schließlich auch bedeutet, dass das Politische, das Soziale und das Kulturelle sich dahinter verändert und dass eine globale Gesellschaft auch nicht mehr im nationalen Rahmen regiert werden kann. Und das genau haben die Volksparteien aber irgendwie suggeriert. Die haben also nach wie vor Politik für eine Nation gemacht, während diese Nation mehr oder weniger so in dem Rahmen gar nicht mehr existiert. Und das ist auch das, was Sie gerade angesprochen haben mit der Frage der Souveränität, weil das geht auf einen Sozialtheoretiker oder Staatstheoretiker namens Stein Rokkan aus Norwegen zurück, der eben gesagt hat, wir haben nicht nur eine Staatsbürgerschaft, also nicht nur die politische, sondern wir haben auch soziale Staatsbürgerschaften, kulturelle und wirtschaftliche Staatsbürgerschaften. Und diese Ebenen, die werden zunehmend auseinanderdriften.
Sie sprechen davon, dass sie auch entkoppelt werden, ne? Also dass die alten Begriffe von Staatsbürgerschaft oder von Rechteträgerschaft oder Rechteträgern sich verändert und damit auch kulturelle Standards sich aufweichen.
Genau. Auf der kulturellen Ebene haben wir zum Beispiel das Phänomen, dass wir Gruppen haben in der Gesellschaft, eben die kosmopolitischen Fraktionen der Mittelschicht, die sich eigentlich oftmals gar nicht mehr so richtig national orientieren. Ich möchte mal ein Beispiel nennen aus meinem eigenen Umfeld. Ein Kollege von mir mit ungarischen Wurzeln hat promoviert in Deutschland und die deutsche Staatsbürgerschaft erworben, dort aber keine Stelle bekommen, ist dann nach Amerika gegangen, nach DC Washington und lehrt jetzt an einer katholischen Universität Geschichte und hat sozusagen jetzt auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Das heißt, die Frage ist, was ist er eigentlich von, was ist seine Identität? Ist er Ungar, ist er Deutscher, wo er am meisten gelebt hat, oder ist er Amerikaner? Das weiß er selber nicht mehr genau. Und wir haben immer mehr Menschen, denen es eigentlich nicht mehr so ganz klar ist, welcher Nation sie angehören. Hinzu kommt, dass es völlig selbstverständlich ist, dass Leute in den kosmopolitischen Zentren der urbanen akademischen Mittelschicht mit Menschen aus anderen Ländern Kontakt haben und mit ihnen sozusagen auf ganz selbstverständlichem Fuße verkehren und sich dort Gemeinschaften bilden, die eigentlich nicht mehr in irgendeiner Weise national definiert sind. Und das gilt natürlich auch für andere soziale Milieus. Also wir haben diese Kosmopolitisierung oder die Transnationalisierung von Klassen, auch in der Mittelschicht. Auch beispielsweise finden wir Einwanderer in Milieus der traditionalen, der mittleren Mittelschicht, wo eben auch genau die gleichen Transnationalisierungsprozessen stattfinden. Und von daher kann man gar nicht mehr sagen, dass unsere Identitäten klar national orientiert wären. Sie sind oft urban orientiert oder sie sind Diaspora-Identitäten oder sie sind eben kosmopolitisch. Und das alles deutet darauf hin, dass sich neue kulturelle Muster etablieren.
Sehr interessant. Was macht das jetzt mit den Menschen und mit der Bevölkerung? Nicht jeder taugt ja, sagen wir mal, zum Selbstunternehmer in einer globalisierten Welt, so wie das Macron vielleicht auch von seinen Staatsbürgern sich erhofft hat. Das Ergebnis war dann Gelbwesten-Proteste. Also das, nicht jeder ist mit der Zumutung gewachsen.
Ja, und hier ist jetzt sicher das anzumerken, was Sie gerade sagten. Wir haben tatsächlich die Spaltung zwischen den Menschen, die da die Flucht nach vorne antreten und die tatsächlich sich einlassen auf das Transnationale und die Vielfalt der Kulturen. Und wir haben andere, deren Identität ganz klar noch in diesen alten Strukturen verhaftet ist. Und zwar auch deshalb, weil sie diesem Staat, dieser Nation sehr viel zu verdanken haben und zur Sicherung ihrer Privilegien und auch ihrer Wohlfahrt und ihres Wohlstands auf einen starken Wohlfahrtsstaat einfach angewiesen sind. Und die praktisch mit sehr großem Misstrauen beäugen, dass sich jetzt plötzlich Gruppen in der Gesellschaft integriert werden sollen, die sie als Außenseiter betrachten und die jetzt auch am Kollektiveigentum des Sozialstaates teilhaben sollen.
Sprich Flüchtlinge.
Ja, beispielsweise Migranten, die beispielsweise in Ostdeutschland ja gar nicht so häufig sind. Man wundert sich ja immer, warum ist gerade in Ostdeutschland so die AfD so stark. Man kann es aber vielleicht auch damit erklären, dass Petra Köpping hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Integriert doch erst einmal uns. Dass auch die Ostdeutschen sich als eine vernachlässigte Ethnie, wenn man so will, als eine vernachlässigte Gruppe betrachten, die den Anschluss an den Westen noch nicht so ganz geschafft hat in ihrer Wahrnehmung und die jetzt eben verlangt, dass man sich doch erstmal um sie kümmern müsste, bevor man sich diesen neuen Gruppen, den neuen Deutschen zuwendet. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Art von Geschwisterkonkurrenz, die da auftaucht.
4 Millionen Menschen aus Ostdeutschland sind abgewandert. Die AfD hat die Volksparteien verdrängt, ist selber auf dem Weg zur Volkspartei. So kommentiert es sogar die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Manche oder der harte Kern will eigentlich nur noch das System weghaben. Und viele sagen, ein Maßnahmenbündel ändert da gar nichts dran. Und noch mehr Geld reinpumpen ändert das auch nicht. Es gibt einfach auch einen harten Kern. Es gibt auch einen harten rechtsextremistischen Kern, muss man einfach mal so benennen. Wir sprechen mit Ihnen auch, weil in diesen Tagen eins Ihrer neuen Bücher erscheint, das jetzt schon recht erfolgreich ist, über Zorn und Ressentiment und über Populismus. Wo kommt das her, so massiv und so unabänderlich scheinbar?
Ja, das hat viele Gründe. Und einer der zentralen Gründe ist aus meiner Sicht, dass sich in Ostdeutschland die Menschen konzentrieren, die tatsächlich von dem Neoliberalismus am tiefsten getroffen worden sind. Also im Unterschied zum Westen, der also langsam und allmählich in den neuen Wirtschaftsmodus, in den sogenannten Neoliberalismus hineingegangen ist, haben die Ostdeutschen eine Art Schocktherapie nach 89 erlebt und damit eine komplette Entwertung auch ihrer Biografien. Also viele Ostdeutschen fühlen, dass sie sich eigentlich, dass sie praktisch ihre Identität und ihre ganze Gesellschaftsordnung untergegangen ist. Also fast wie so eine verlorene Kultur. Und dass sie jetzt auch ganz buchstäblich durch die schrumpfenden Regionen im Verschwinden begriffen sind. Und das drückt sich dergestalt in Zahlen aus, als wir zum Beispiel in Mobilitätsstudien feststellen können, dass tatsächlich der Anteil der sozial Abgestiegenen in Ostdeutschland besonders groß ist. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Phänomen des wirtschaftlichen und sozialen Abstiegs, der massenhaft erlebt worden ist. Und dann die Situation, dass eine Partei nach der anderen es nicht geschafft hat, den Ostdeutschen jetzt innerhalb dieser 30 Jahre, die ja jetzt der Mauerfall auch her ist, aus der Patsche zu helfen oder in irgendeiner Weise tatsächlich die versprochenen blühenden Landschaften zu erzeugen. Und jetzt sagen viele Leute, jetzt reicht's, jetzt wollen wir mal was ganz anderes. Wir sind jetzt einfach dagegen, wir sind gegen das ganze System. Wir gehen jetzt auf die Straße oder wir protestieren jetzt und jetzt habt ihr mal hier den Denkzettel.
Das führt dann zu so einer merkwürdigen Entwicklung, dass rechte Parteien sich kapitalismuskritischer geben als linke, während linke Bewegungen dann ihren Frieden mit dem Kosmopolitismus gemacht haben und derjenige, der erfolgreiche ist, der den sozialen Abstiegsängsten zu widerstehen scheint oder das irgendwie schafft.
In gewisser Weise ja. Also man kann sagen, dass die Linken nicht nur ihren Frieden mit dem Kosmopolitismus schließen, sie sind sozusagen
die Triebfeder.
Die Pioniere, die Avantgarde des neuen Kulturkapitalismus, weil aus den Alternativkulturen hervorgegangen ist ja genau der flexible, kreative, authentische Kapitalismus, der auf flache Hierarchien setzt und der flexibel sich in die globale Welt erweitert.
Die Parole dieser Kaste, entschuldigen, aber es fällt mir gerade leicht, ist, sei kreativ. Ja, also nichts ist ja schlimmer, wenn man heute sagt, du bist unschöpferisch. Also das ist ja fast eine Art Diktat geworden, ne?
Genau, es ist ein Diktat geworden und es reicht auch nicht mehr einfach nur kreativ zu sein, man soll noch dazu damit Geld verdienen. Also angenommen, ich schreibe ein Buch und das verstaubt in den Bibliotheken, das wird niemand interessieren, sondern man soll kreativ sein und außerdem noch das große Geld damit machen.
Das heißt, neu an der Sache ist auch, das habe ich aus einem Ihrer Aufsätze gelernt, eine in den globalen Raum ausgreifende Klassengesellschaft. Also nicht mehr nur auf das Staatsgebiet begrenzte Begriff von Klassengesellschaft, sondern eigentlich über die Grenzen hinaus.
Genau. Also ich habe das in meinem neuen Buch mit einem Flickenteppich neuer kultureller Einheiten beschrieben, die allesamt das Merkmal haben, dass sie aus dem Containermodell, also der Container des Nationalstaates, hinausgehen. Und da gibt es unterschiedliche Spielarten. Wir haben einerseits natürlich die Variante der Kosmopoliten, die sich überall in den Weltstädten zu Hause fühlen. Wir haben Diaspora-Gemeinschaften. Das heißt, wenn ich beispielsweise, wir haben auch die Diaspora-Gemeinschaft, da fällt uns natürlich sofort die türkische Diaspora-Gemeinschaft ein, die hier auch in spezifisch ethnisch Subkulturen lebt. Aber wir haben genauso Formen der Diaspora-Gemeinschaft auch in London, wo zum Beispiel Deutsche auch sich in bestimmten Stadtvierteln konzentrieren, den sogenannten Expat-Communities, sodass man also sagen kann, diese Klassengesellschaft, die da im Entstehen begriffen ist, greift in den globalen Raum aus, wenngleich die verschiedenen Mitglieder einer bestimmten Klasse ihre eigene Klasse nicht verlassen. Das war jetzt wahrscheinlich zu kompliziert erklärt, oder? Gemeint ist, dass man zum Beispiel überall auf der Welt zu Hause ist, aber seine eigenen Klassen nicht verlässt, sondern innerhalb.
Ja, man kann ja sehr einfach sagen. Also wir kennen uns an jedem Schnellrestaurant, jedem Flughafen, Taxistand und Verkehrsbetrieb in der Welt aus. In Neu-Delhi, Frankfurt oder London, Tokio, Kuala Lumpur oder sonst wo, weil das alles ziemlich ähnlich aussieht. Aber kennen natürlich unsere Nachbarn nicht.
Genau. So ist es.
Das Leitbild dieser kosmopolitischen Bürgerlichkeit, Frau Preusser-Kopetz, ist ja lange nicht für jeden was. Das heißt, das verschärft am Ende die Konflikte nur, anstatt sie zu lösen.
Ja, das ist richtig. Die Problematik dieser Spaltung besteht ja auch darin, dass das kosmopolitische Bürgertum normalerweise überhaupt kein Problembewusstsein hat für seine eigene Schließung, weil alles, was praktisch die Werte dieses kosmopolitischen Bürgerlichkeit ausmacht, scheint ja auf Öffnung und Diversity und Vielfalt getrimmt, sodass unter der Hand gar nicht auffällt, dass auch diese Gruppe sich ja abschließt, und zwar nicht nach außen, sondern nach unten in Richtung der traditionellen Mittelschichtsfraktion, die eben mit diesen kosmopolitischen Lebensmodellen nicht so viel anfangen können und die jetzt relativ, ja, sagen wir mal, befremdet sind über die, wie sie finden, exzentrischen Lebensstile, die da auftauchen, dass zum Beispiel auch das Mokieren, dass sich Mokieren über Transgender oder über vegane Essgewohnheiten zeigt, dass sich diese alte Mittelschicht, die früher für die gesamte Bundesrepublik die Kultur definierte,
die stilbildend war,
dass die sich jetzt an den Rand gedrängt fühlt und jetzt außerdem noch obendrein den Eindruck hat, dass die Kosmopoliten, die jetzt aus der Sicht der traditionellen Mittelschicht ja auch die Staatsapparate beherrschen, mehr oder weniger als regulativ, also als Regularium oder als eine Art Gängelung der eigenen Kultur wahrgenommen wird. Also wenn beispielsweise davon die Rede ist, dass man jetzt bestimmte politisch korrekte Sprachregelungen an den verschiedenen Institutionen durchsetzen muss und das normale Sprechen nicht mehr erlaubt zu sein scheint. Das ist ja auch dann das Moment, wo die AfD genau reinhaut und sagt, okay, wir wollen nicht wieder so etwas, was früher die SED in der DDR war. Das ist jetzt die kosmopolitische bürgerliche Mittelschicht, die uns vorschreiben will, was wir zu essen haben, dass wir nicht rauchen sollen und dass wir obendrein noch gendergerechte Sprache durchziehen wollen. Das wird sozusagen als Herrschaftsinstrument wahrgenommen.
Ich finde ganz interessant, dass Sie auch sagen, dass so, Sie sagen es nicht ausdrücklich, aber ich glaube, ich interpretiere Sie richtig, dass so Ideen wie Ostdeutschland zu einer Sonderwirtschaftszone zu machen genau das verkehrte Zeichen und Signal ist. Denn das Ende der klassischen Industriemoderne, so sind, glaube ich, auch Ihre Worte, hat größere Folgen als nur wirtschaftliche.
Genau. Es hat größere Folgen als nur wirtschaftliche. Weil es darum geht, dass die großen Erzählungen, die wir in der Industriemoderne noch kannten, nämlich wir, die Bundesrepublik, der Wiederaufbau, wir packen alle mit an und dann wird es ein großes Wirtschaftswunder.
Die Wiederaufbauverpflichtung, wo keiner meckerte, wenn er Samstag arbeiten ging.
Genau, das war halt sozusagen unsere große Erzählung Deutschlands. Wir, die wiederaufsteigende Nation, also die Wirtschaftsnation, die pragmatisch die Ärmel aufkrempelt und jetzt alle gemeinsam machen das sozusagen wieder klar. Genau das funktioniert heute nicht mehr, weil nicht mehr alle in einem Boot sitzen. Das ist das Projekt der Globalisierung, hat dafür gesorgt, dass sich sozusagen jetzt Gruppen bilden, die im Prinzip gar nicht mehr unter dem Dach der heimischen Volkswirtschaft angesiedelt sind, weil ihre Lebensbedingungen durch das globale Kapital diktiert werden. Also sprich, wenn ich zum Beispiel Fließbandarbeiter in Deutschland, die gibt es ja kaum noch, aber angenommen, es sollte sie geben, dann konkurriere ich mit Billiglohnländern, also mit Industriearbeitern aus Asien, die sehr viel weniger Geld verdienen. Und mein Arbeitsplatz ist sozusagen mit in einem Race-to-the-Bottom-Spirale eingegangen. Also das heißt, es gibt eine Abwärtsspirale für Löhne in diesem unteren Segment, die man sich nur dadurch erklären kann, dass wir eben keine Volkswirtschaft mehr hat, die alles überdacht, sondern dass wir in Konkurrenz treten zu Arbeitnehmern aus anderen Weltregionen. Und damit sitzen die Leute, die davon betroffen sind, und das sind sehr viele, zum Beispiel auch die Leute in den einfachen Dienstleistungen, die sich bedroht fühlen durch die Migranten aus Osteuropa, die Erntehelfer, die Friseure, der Wachdienst, die allesamt auch durch Saisonarbeiter abgedeckt werden können und damit in Konkurrenz stehen zu den einheimischen Arbeitnehmern. Und das ist etwas, was sozusagen in dieser großen Erzählung vom deutschen Exportweltmeister nicht mehr vorkommt.
Ich würde gerne noch die verbleibenden Minuten mit Ihnen darauf verwenden, darüber nachzudenken, wo dieses enorme Potenzial an destruktiver Energie herkommt, das auch nicht abzustellen ist. Also in Gesprächen mit manchen, auch Urhebern beispielsweise der Dresdner Erklärung, die sagen mir, ach, das macht doch gar keinen Sinn zu diskutieren, der Graben ist ja noch nicht tief genug. Man hat manchmal das Gefühl, es geht nicht um das Durchsetzen politischer Interessen oder Meinungen oder Stimmen, sondern eher um das Erzeugen von Gräben. Und das empfinde ich als ziemlich destruktiv. Ihr neuestes Buch heißt Gesellschaft des Zorns, Rechtspopulismus in Zeiten der Globalisierung. Es geht Ihnen um Ängste, Ressentiments der letzten 30 Jahre. Sie haben es schon erwähnt in unserem Gespräch, die zu Zorn führen, aber auch politisch auf Widerhall stoßen. Und Rechtspopulismus habe eben nicht nur mit Rassismus und Autoritarismus zu tun. Das allein kann den Aufstieg nicht erklären, aber auch vor allem nicht, wir müssen uns daran gewöhnen, dass das bleiben wird.
Das kommt drauf an. Also im Moment sieht es für Deutschland nicht schlecht aus. Und problematisch ist immer, wenn Krisen entstehen, also wie die Euro-Krise beispielsweise, die ja letztlich das wesentliche Ereignis ist, was den Rechten den Weg gebahnt hat und zur Bündelung dieser verschiedenen rechten Kräfte geführt hat. Aber natürlich kann man nicht sagen, dass wir das Phänomen allein durch Autoritarismus erklären können. Schließlich haben dieselben Wissenschaftlerinnen und Kollegen, die das herausgearbeitet haben, beispielsweise Zick und Ute Küppers, selber festhalten können, dass die 20%, die unter Autoritarismus fallen, also es werden ja regelmäßig in Deutschland Autoritarismusstudien durchgeführt, die zeigen, dass es 20% der Bevölkerung über einen relativ langen Zeitraum gemessen sind, die solche autoritären Persönlichkeitsstrukturen haben, wie beispielsweise Rassismus, Antisemitismus, Anti-Islamismus und Fremdenfeindlichkeit. Was damit aber noch nicht mitbedacht ist, ist, dass ein Rassismus alleine noch keine politische Protestbewegung macht. Also mein eigenes Modell sieht vor, dass es mindestens drei Dinge sind, die dabei zusammenkommen müssen. Einmal persönliche Krisen, also persönliche Formen der Zurücksetzung oder Kränkung oder Frustration oder soziale Abstiege auf der einen Seite. Zweitens gesellschaftliche Krisen, wie eben die Finanzkrise. Und drittens ein Legitimationsverlust der gesellschaftlichen Ordnung, wie er heute durch die kosmopolitischen Bürgerlichen repräsentiert wird. Und in dem Maße, wie eben die Kosmopoliten nicht mehr alle mitnehmen und sich nicht mehr alle darin aufgehoben fühlen, ist das keine legitime Gesellschaftsordnung mehr. Und in dem Maße, wie beispielsweise Krisen auftauchen, nehmen solche destruktiven Kräfte an Fahrt auf. Und in dem Maße, wie es genug Leute gibt, die tatsächlich persönliche Zurücksetzungen und Kränkungen über lange Zeit auch in sich hineingefressen haben, sind diese Menschen bereit, sich gegen die herrschende Ordnung zu wenden.
Eine ostdeutsche Publizistin, Ines Geipel, hat das, was Sie gerade gesagt haben, mal gesagt, zwei Diktaturen auf einem Boden sind einfach eine zu viel. Und die innere Gewaltgeschichte auch des Ostens, die ist überhaupt noch nicht geschrieben worden. Sie haben mich überrascht in einem Interview mit Ihnen, das ich gelesen habe, wo Sie so sinngemäß sagen, die kommenden Zeiten, die kommenden konfliktreichen Zeiten sind gar nicht so schlecht für uns.
Ja, in gewisser Weise kann man schon sehen, also die Menschen sind praktisch aus ihrer heilen Welt irgendwie ausgebrochen. Also wir hatten früher die Situation, dass alle glaubten, Angela Merkel wird schon richten. Und man hatte letztlich eine Art Stillhalteabkommen mit der Regierung geschlossen. Ihr macht das alles für uns, also eine Art totalen Vertretungsanspruch für das Gemeinwesen an die Politiker delegiert. Und wir schlafen weiter vor uns hin. Und solange Deutschland ein Exportweltmeister ist, wird uns nichts passieren. Und mittlerweile sind wirklich durch den Aufstieg der AfD alle daraus aufgewacht und fangen an zu diskutieren miteinander, versuchen sich also auch in der Presse darüber zu äußern. Und es gibt ein reges Diskutieren und es gibt eine, wir sehen das ja jetzt auch bei dem Rezzo-Video, die jüngeren Leute sind eben auch dabei, sich politische Gedanken zu machen. Wir haben sozusagen, wir sind aus der politischen Lethargie erwacht.
Und das ist ja nicht wenig als Ergebnis, auch wenn uns vielleicht die Ursprünge oder die Anlässe da irritieren. Denn viele sagen zu Recht, wenn die AfD auf dem Weg zur Volkspartei ist, dann haben wir da noch lange Spaß dran.
Ja, das könnte so sein, muss aber nicht so sein. Ich denke, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie es gelingt, in Zukunft in den nächsten 20 Jahren die Probleme, die ich gerade aufgezeigt habe, zu lösen.
In den Kulturfragen hörten Sie die Soziologin Cornelia Kopetsch im Gespräch mit Michael Köhler.